SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Sophie Klein. Einen schönen guten Abend. Heute ist etwas Historisches passiert. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auf Schloss Bellevue die Auflösung des Bundestags bekannt gegeben und den 23. Februar 2025 als Termin für die Neuwahlen bestätigt. Damit folgt Steinmeier der Bitte des Kanzlers. Der Bundespräsident appelliert in seiner Rede daran, wählen zu gehen. Er hatte aber auch eine klare Botschaft an alle Politikerinnen und Politiker, die im Wahlkampf um Stimmen kämpfen. Aus Berlin berichtet Sarah Beham.
Steinmeier betonte die Bedeutung politischer Stabilität. Er erklärte, dass hierfür Neuwahlen notwendig seien. Denn in seinen Gesprächen mit den Fraktionen und Gruppen waren keine Regierungsmehrheiten mehr erkennbar. Der Bundespräsident rief zu einem Wahlkampf auf, der von Respekt und Anstand geprägt sein soll. Er warnte vor Hass oder Gewalt. Die nächste Regierung stehe vor großen Herausforderungen, wie der angespannten Wirtschaftslage oder der Steuerung von Zuwanderung. Steinmeier betonte, dass die Demokratie auch in Zeiten des Übergangs funktioniere. Obwohl der Bundestag jetzt formal aufgelöst ist, arbeitet das Parlament bis zur Zusammenkunft des nächsten Bundestages weiter. Die Entscheidung des Bundespräsidenten wurde nötig, nachdem die Ampelkoalition im November zerbrochen war. Kanzler Scholz verlor die Vertrauensfrage, wie von ihm beabsichtigt, und bat den Bundespräsidenten um die Auflösung des Parlaments, wie es das Grundgesetz vorsieht. Die Verfügung muss noch vom Kanzler gegengezeichnet werden.
Leider reißen so kurz nach Weihnachten die bedrückenden Nachrichten nicht ab. Israelische Truppen haben Berichten zufolge das Kamal Atram Krankenhaus in Beit Lachai gestürmt. Das Krankenhaus ist nach palästinensischen Angaben die letzte funktionierende Klinik im Norden des Gazastreifens. Nach palästinensischen Informationen wurden einige Gebäudeflügel des Krankenhauses in Brand gesetzt. Eine Notfallärztin aus den USA, die dort arbeitet, erklärte in einem arabischen Sender, dass der Befehl des israelischen Militärs, das Kamal Atram Krankenhaus zu evakuieren, das Zitat »Ende der Menschheit im Norden Gazas« bedeute, da in dem Gebiet nun keine Gesundheitseinrichtungen mehr betrieben werden können. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Die israelische Armee bestätigte die Offensive. Es legen Geheimdienstinformationen vor, dass das Krankenhaus als Hochburg der Hamas-Terroristen und als Versteck im Norden Gazas diene. Diese operierten von dort aus seit Anfang des Krieges, so das israelische Militär. Es bestätigte auch die Evakuierung der Patienten und des Krankenhauspersonals. Dies sei geschehen, um den Schaden für die Zivilbevölkerung zu verringern. Nach palästinensischen Angaben waren noch etwa 350 Patienten, Pfleger und Ärzte in der Klinik. Der Direktor des Gesundheitsministeriums in Gaza sagte im arabischen Sender Al Jazeera, dass inzwischen der Kontakt zum Kamal Atman Krankenhaus komplett abgebrochen sei.
Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb gesprochen. Auf Social Media meinte Rutte, er habe dem Land seine volle Solidarität und Unterstützung zugesagt. Hintergrund sind die beschädigten Unterwasserkabel. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
Mehrere NATO-Staaten hatten bereits vor Wochen Übungen durchgeführt, wie man Angriffe gegen Kabel und Leitungen unter Wasser entdeckt und darauf reagiert. Knapp 4000 Personen und mehrere Schiffe waren daran beteiligt. Schweden und Finnland sind im vergangenen Jahr der NATO beigetreten. Damit grenzt fast die gesamte Ostsee an NATO-Staaten, die von dem Bündnis verteidigt und geschützt werden müssen. Seit dem Angriff gegen die Ukraine hat die NATO ihre Unterstützung für die Ostsee-Anrainerstaaten erheblich ausgedehnt, zum Beispiel durch permanente Aufklärungsflüge über der Ostsee. Die finnische Regierung bezeichnete den jüngsten Zwischenfall als sehr ernst und warnte andere Schiffe, man werde eingreifen. Die NATO hat wiederholt vor Sabotage gegen Infrastruktur gewarnt. Um sich gegen solche Angriffe besser zu schützen, soll in den nächsten Monaten ein Konzept vorgelegt werden.
Eine NASA-Sonde hat sich rekordverdächtig der Sonne genähert und ein Signal zurück an die Sonne geschickt. Die Sonde war an Heiligabend so nah wie kein anderes von Menschen gefertigtes Objekt zuvor an die Sonne herangeflogen. Uwe Gradwohl aus der ARD-Wissenschaftsredaktion mit den Details.
Während ihres Anflugs an die Sonne hatte ein hochmoderner Hitzeschild die Sonde vor der intensiven Strahlung geschützt. Lediglich ein paar hitzefeste Solarzellen und ein Messgerät für den sogenannten Sonnenwind hatten noch hinter dem Schild hervorgeschaut. In sicherer Entfernung von der Sonne hat die Sonde nun ihre Solarpaneele wieder auf volle Länge ausgefahren, die Antenne in Betrieb genommen und ein erstes Kontaktsignal verschickt. Anfang Januar soll die Parker Solar Probe erste Daten zu ihrem Zustand schicken und natürlich Messergebnisse. Forschende hoffen, eine Erklärung dafür zu finden, weshalb die Sonnenatmosphäre mit 1 Million Grad Celsius um ein Vielfaches heißer ist als die Sonnenoberfläche, die es nur auf vergleichsweise bescheidene 5500 Grad bringt. Auch die Entstehung des Sonnenwinds, eines beständigen Stroms von Teilchen, den die Sonne ins All schickt, ist noch ein Rätsel.
Jetzt zum Jahreswechsel bereiten sich einige von uns auf Silvester vor. Wir putzen unsere Wohnungen, tauschen Geschenke um und füllen unsere Vorräte auf, damit am 31. Dezember nochmal ordentlich geschlemmt werden kann. In einigen Teilen der Welt gibt es besondere Rituale an Silvester und zum Jahreswechsel. In Südafrika werfen zum Beispiel einige Menschen altes Zeug aus dem Fenster und vom Balkon, um Platz für Neues zu schaffen. Erlaubt ist das natürlich nicht. Die Polizei ist deswegen an Silvester besonders wachsam. Und dann gibt es dann noch ein Ritual aus Kapstadt. Mehr von Karin Wehrheim.
Hier hatten im 19. Jahrhundert die Sklaven am 2. Januar einen Tag frei. Das haben sie bunt und lautstark gefeiert. Mit Musikkapellen und Tänzern in glitzernden Uniformen und mit bemalten Gesichtern. Kapse Klopse nennen sie sich auf Afrikaans. Das bedeutet so viel wie Kapstädter Clubs oder Truppen. Sieht ein bisschen wie Karneval aus. 20.000 Verkleidete machen dieses Jahr mit. Außerdem gibt es immer Wettbewerbe. Das große Vorbeimarschieren, das beste Trommeln, die schönste Uniform. Das geht schon vor Silvester los und lockt bis zu 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.
Auch in China beginnt am 1. Januar ein neues Kalenderjahr. Allerdings ist es in der chinesischen Kultur so, dass das neue Jahr erst ein paar Wochen später gefeiert wird. Das Datum richtet sich nach dem Mondkalender. Mehr von Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai.
Der Zeitpunkt ist jedes Jahr unterschiedlich. Dieses Mal beginnt das chinesische Neujahr am 29. Januar. Das ist dann ein großes Familienfest, zu dem alle nach Hause kommen und zusammen essen, feiern und trinken. Und das nicht nur an einem Tag oder in einer Nacht, sondern gleich mehrere Tage hintereinander. Dabei gibt es auch Geschenke. Kinder und junge Erwachsene und auch Angestellte in Firmen bekommen rote Umschläge mit Geld. Die Farbe Rot steht dabei für Wohlstand und Glück. Diese Umschläge nennt man Hongbao und werden in der Hierarchie nach unten verschenkt. Das heißt, Ältere verschenken an Jüngere und der Chef, die Chefin an die Mitarbeitenden. Heute geht das auch digital mit dem Smartphone.
In der Türkei wird Silvester ein bisschen wie bei uns Weihnachten gefeiert. ARD-Korrespondent Uwe Lüpp mit den Details.
Die Familien kommen zusammen, man isst gemeinsam. Viele übrigens Truthahn, zum Beispiel gefüllt mit Maronen, Rosinen und mit Zimt gewürzt. Und dann beschenken sich alle gegenseitig. Dabei ist es übrigens egal, ob man wirklich in der Familie feiert oder mit Freunden. Später spielen alle zusammen eine Art Bingo und wer das schon mal gemacht hat, weiß, das kann richtig lustig sein. Feuerwerk um Mitternacht ist Silvester hier nicht sehr angesagt, das machen meistens nur große Hotels. Bei den privaten Feiern gibt es aber eine Menge anderer Traditionen, zum Beispiel einen Granatapfel aufbrechen oder Salz vor die Haustür streuen, damit das neue Jahr Fülle und Fruchtbarkeit bringt, also einfach genug da ist von allem.
Fokus Südwest.
Auf dem Feldberg herrschen derzeit gute Bedingungen für den Wintersport, denn an Schnee ist einiges runtergekommen. Gestern waren dort 12 von 15 Lifte in Betrieb, bei 30 bis 50 Zentimeter Pulverschnee. Es ist aber auch Vorsicht geboten, denn gerade dort, wo der Schnee am schönsten scheint, lauern Gefahren. Und zwar nicht nur für die Tiere, die dort nicht gestört werden wollen, erklärt Adrian Probst, der Landesvorsitzende der Bergwacht Schwarzwald.
Gerade in den nordexponierten steilen Hängen im Feldberggebiet, aber auch auf der Belchen-Nordseite oder im Nordschwarzwald an der Hornisgrinde, da gibt es Hänge, die lawinengefährdet sind. Das heißt, lieber im Zweifel auf der Piste sich sportlich betätigen oder auch jemand vor Ort fragen, der weiß, wo vielleicht dann freigegebene Zonen sind, die mit Tiefschnee dann befahren werden können.
In diesem Jahr sind in Rheinland-Pfalz weniger Blitzer registriert worden als im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Dem Ortsunternehmen Naukas zufolge wurden rund 71.000 Blitze gezählt. Das sei ein Rückgang von rund 6%. Bundesweit gab es demnach aber mit 1,5 Millionen Blitzen so viele wie noch nie seit der Beginn der Aufzählung. Die meisten davon gab es den Angaben nach in Bayern, gefolgt von Niedersachsen und Baden-Württemberg.
Und dann war da noch.
In Niederfischbach in Rheinland-Pfalz ist eine Familie von einem Weihnachtsbesuch nach Hause gekommen und hat ihr Haus in einem Ausnahmezustand aufgefunden. Alle Schränke waren geöffnet und das Zeug war auf dem Boden verteilt. Zuerst dachte die Familie an einen Einbruch. Dann aber haben sie den maskierten Täter in der Küche angetroffen. ein Waschbär, der später von einem Jäger eingefangen und dann an einem Ort wieder ausgesetzt wurde, wo er keinen Schaden anrichten kann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.